ARD. Talk mit Tees.
Das war mein Wille, mein Mut, meine Leidenschaft und mein Talent. Backvideos, Frau Özcan, Unterrichtsmaterial, Internetvideos, das wird sich nicht durchsetzen. Sallys Welt, Community, Kinder, Freunde, die haben mich eigentlich gerettet, weil alles in meiner Welt intern zusammengebrochen ist. Aber du stellst dich ja auch nicht hin und sagst, mein Gott, ich habe gerade übel Eheprobleme. Ja, der Laden muss ja trotzdem laufen. Wer macht das denn? Klar. Weil das wurde mir echt so ein bisschen negativ ausgelegt. So, ja, dann hat die uns aber eine Scheinwelt vorgelebt. Nee, habe ich nicht. Dem sind die Tränen gekommen. Der hat geweint und hat gesagt, bitte, bitte, hat er gesagt, wir haben so hart gekämpft, dass ihr 5 Kinder, dass ihr, ne, Saliha, dass du eine Ausbildung und du hast so hart gekämpft in deinem Leben. Bitte, bleib Lehrerin. Also es war schon... Ich denke mir immer, mein Gott, wo habe ich den Mut hergenommen? Es war mutig.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und hier hört ihr ja immer Gespräche mit Menschen, die besondere Geschichten haben. Wie zum Beispiel Sally Özcan in dieser Folge. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Foodbloggerin. Angefangen hat alles in ihrer kleinen Küche in Waghäusel in der Nähe von Mannheim. Dort hat sie angefangen 2013 Torten- und Backvideos zu posten. Und mittlerweile hat Sallys Welt, wie ihre Plattform heißt, 2 Millionen Abonnenten bei YouTube und 1,2 Millionen Follower bei Instagram. Sie hat ihren eigenen Gebäudekomplex in ihrer Heimatstadt gebaut und hat mittlerweile 140 Angestellte. Diese Dimensionen haben mich selber ein bisschen überrascht, als ich mich etwas näher mit ihr beschäftigt habe. Und es hat mich auch anfangs ein bisschen skeptisch gemacht, weil das ja doch eine enorme Marketingmaschine ist, die ein bisschen im Gegensatz steht zu ihrer freundlichen, bodenständigen Art, mit der sie ihre Videos präsentiert. Deshalb war ich sehr gespannt auf diese Begegnung und konnte dann feststellen, dass Sally mit ihrer warmherzigen Art, mit ihrer Nähe, ihrem Humor und auch Selbstironie absolut authentisch und liebenswert ist. Was das Ganze zu einer wunderbaren Begegnung gemacht hat. Übers Backen, über den Druck der Verantwortung, die sie als Unternehmerin verspürt und auch über das schüchterne Mädchen, von dem der Vater niemals gedacht hätte, dass irgendwann mal so eine öffentliche Person aus ihr wird. Und Sally hat einen ganz wichtigen Tipp für alle Jugendlichen und SchulabgängerInnen, die davon träumen, Influencer als Beruf auszuüben.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo.
Food-YouTuberin.
Ja.
Könnte man eigentlich verkürzen in Foodtuberin.
Mhm.
Hat es jemand schon mal gemacht? Ist das ein offizieller Begriff mittlerweile?
Ich glaube, dass Jamie Oliver sich mal so genannt hat, ne, auf seinem Foodtube-Kanal. Aber so für mich hat es noch keiner gesagt. Bist du der Erste?
Bekannteste Foodbloggerin, die wir haben in Europa ja sogar. Angefangen hat alles mit den Torten. Damals war es noch Sallys Tortenwelt.
Genau.
Bis heute denke ich nur, wenn einer Sally sagt, sage ich automatisch Sallys Tortenwelt.
Ja.
Nur um festzustellen, dass es schon seit 10 Jahren nicht mehr Tortenwelt heißt, oder?
Auf jeden Fall. Es hieß sogar mal Sallys Torten- und Bilderwelt, weil ich, als ich ja so studiert habe, habe ich ein bisschen Taschengeld nebenher verdient, indem ich Kinderzimmer angemalt habe mit so Disney-Figuren und Räume gestaltet. Und deswegen war es Sallys Torten- und Bilderwelt. Dann dachte ich, okay, es wird einfach zu lang. Und irgendwann war es dann Tortenwelt. Und dann kam ich, ach komm, Sallys Welt. Sallys Welt passt.
Ja, Sallys Welt, die von Waghäusel in der Nähe von Mannheim, von Monem.
Ja.
Aber du sprichst doch richtig Monemirisch und oder
ich schwätze richtig badisch.
Okay.
Also ich bin schon waschechte Waghäuslerin. Ja, und so manchmal, wenn ich dann mit meiner Jessie unterwegs bin, die auch waschechte Waghäuslerin ist, und wir reden dann so privat, und dann schwenke ich anscheinend automatisch dann um, wenn ich jetzt in so einem Podcast bin, zu Gast irgendwo, dann kommt wieder so ein privater Teil mit Jessie, ja, dann machen wir hier und da, und alle lachen und sagen, ach Gott, badisch, da sage ich, was? Das war Hochdeutsch? Ich rede doch nicht badisch. Ja doch, ich stehe dazu.
Angefangen hat alles in Waghäusel, in der eigenen Küche.
Ja.
Mittlerweile hast du deinen eigenen Komplex gebaut. Du hast 140 Mitarbeiter. Das ist schon eine krasse Geschichte.
Ist schon, ja, so rückblickend schon enorm viel passiert die letzten Jahre doch.
The Queen is in the house.
Oh, danke.
Das hat alles angefangen damals mit Video Nummer 1.
Ja.
Und das war der Nusszopf. Mhm. Wie ist dein Nusszopf heute?
Der Nusszopf heute ist nach wie vor eins zu eins das gleiche Rezept. Und ich kann sagen, ich backe ihn viel zu selten, aber wenn ich ihn backe, stürzt sich immer noch jeder über diesen Nusszopf her. Das ist ja so ein Phänomen, deswegen war das auch das erste Rezept. Denn wir hatten im Studium, hatte ich Hauswirtschaft und dann hast du ja Theorie und Praxisteil und Nusszopf ist so ein Ding, das hat eigentlich immer nur die Oma gebacken. Ja, also kein normaler junger Mensch hat ja einen Nusszopf gebacken. Und ich dachte, alle fragen immer nach den Rezepten, wie backst du Torten, wie machst du dies und das? Und ich dachte so, was wird das allererste Rezept? Und es war der Nusszopf, weil der kompliziert aussieht, sich Menschen nie an Hefeteig trauen, aber der ist so easy und das ist so ein Phänomen, du flechtest den, legst ihn aufs Blech und der ist vielleicht so 30 Zentimeter groß und dann kommt ein Riesengigant aus dem Backofen und das ist bis heute so, oh mein Gott, guck dir diesen Nusszopf an und alle lieben ihn, alle.
Ich dachte, Johann Laffer habe mal gesagt, Nusszopf sei voller Tücken, man könne da ganz viel falsch machen.
Ja, wenn man das richtige Rezept und die richtige Anleitung hat, dann klappt's wunderbar.
Es ist ja doch erstaunlich, wie du es schaffst, eigentlich dein Gewicht zu halten. Das ist ja bei allen Köchen auch immer das große Wunder. Gut, da weiß man, da ist es so stressig, dass die gar keine Zeit haben zu essen. Mhm. Beim Backen, da hätte ich gedacht, da ist etwas mehr Gemütlichkeit involviert. Da hat man viel Zeit zum Naschen und zum Essen.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, als ich in der Jugend gebacken habe, dann habe ich schon immer mal Teig genascht und hier probiert und da probiert. Aber ich habe es im Studium abgelegt, weil ich ja als Lehrerin dann auch nicht vor der Klasse stehen kann und probieren kann. Und dann will man ja auch nicht, dass die Schüler, hier 30 Schüler in der Schulküche stehen, den Finger reinstrecken und den Teig weiterrühren und probieren. Also arbeitet man da ja schon sehr hygienisch und vorsichtig. Und dann ist einfach so, wenn man so viel backt, dann kann man gar nicht mehr probieren. Und ich war dann immer so, okay, die Kalorien, die spare ich mir jetzt beim Naschen. Also ich während des Backens tue ich einfach gar nicht probieren und freue mich dann lieber aufs fertige Ergebnis und möchte dann diesen Kuchen probieren. Aber wenn man halt am Tag 5, 6, 7, 8 Kuchen backt und Torten und Kekse und Plätzchen, dann vergeht dir das halt auch einfach, weil du riechst dich satt. Das heißt, ich habe richtig Lust, also ich habe jeden Tag Lust aufs Backen und aufs Essen und denke, oh mein Gott, Pistaziencreme und Schokolade und Früchte und Lemon Curd. Und dann ist es fertig und ich guck's an und dann weiß ich schon, ja, das schmeckt bestimmt gut. Und manchmal muss ich gar nicht mehr probieren. Ich weiß dann einfach, es wird gut sein.
Interessant, bei über 2000 Videos, die du mittlerweile gemacht hast, dass man da irgendwann noch wieder stehen kann. Aber interessant, man stumpft ab.
Ja, man stumpft ab, es ist wirklich so. Das ist dann eher so, dass ich dann am Abend denke, oh, jetzt irgendwie saure Gurken aus dem Glas oder Jalapenos. Ich brauche dann so richtig was Herzhaftes. Ja, aber ab und zu habe ich dann schon Lust drauf und dann gönne ich mir das auch.
Wer dich kennt, der weiß ja, dass du ein sehr freundlicher Mensch bist. Und ich weiß jetzt auch, warum.
Warum?
Ich weiß, warum du so freundlich bist. Und zwar, es hat mit dem Duft zu tun vom Backen. Denn das ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass ein Duft, wenn man Brot backt oder wenn man Kuchen backt oder so, dass das Menschen freundlicher und hilfsbereiter macht.
Ach was.
Das ist wissenschaftlich erwiesen. Da gab es mal eine Studie. Deswegen werden ja auch, und da sind die Immobilienverkäufer ja so ganz schlau, deswegen wird ja immer ein Kuchen gebacken, bevor du ein Haus besichtigst, das du eventuell kaufen möchtest. Denn ein Kuchenduft vermittelt dieses Heimliche.
So dieser Wohlfühlcharakter.
Genauso.
Oh mein
Gott. Menschen neigen eher dazu, dann dieses Haus zu kaufen. Und wenn auch immer, also ich weiß, in Amerika.
Was für psychologische Tricks die anwenden.
Ich weiß, in Amerika war das immer das große Ding. Wann auch immer du in so ein Haus gekommen bist, hat es nach Kuchenduft gerochen.
Wahnsinn.
Ja, und zwar bewusst.
Ich werde dich jetzt immer zitieren, werde sagen, hier, das habe ich gelernt.
Ja. Du kannst mich natürlich auch anstellen als Nummer 141.
Natürlich,
als den
natürlich.
Psychologen. Habt ihr einen Psychologen bei euch in der
Gott,
Firma?
Das werde ich, wenn ich auf Tour gehe, werde ich das sagen. Werde sagen, wenn ihr so grumpy Nachbarn habt, schenkt denen einfach so einen Backkorb mit einer Anleitung, mit Zutaten. Glaubt's mir, die Menschen werden freundlicher werden in eurem Umfeld.
Ja.
Das mache ich.
Ja.
Backt euch glücklich. Das ist ja auch mein Motto, so back dich glücklich. Also ich hatte jetzt so in der Vergangenheit schon auch mal viele stressige und nicht so schöne Momente. Und mein Motto war so, Leute, ich lasse mir meine Lebenslust, meine Lebensfreude nicht nehmen. Ich back mich glücklich, wir backen uns jetzt alle glücklich. Egal was draußen in der Politik, auf der Welt, egal was los ist. Stellt euch in die Küche und backt euch einfach glücklich. Das ist mein Motto. Das passt so gut.
Kannst du eigentlich alle, und ihr geht jetzt ja bald auf Tour,
ne?
Im April geht's los.
Ja.
Kannst du alle glücklich machen an dem Abend? Es kriegt doch nicht jeder was zu essen, oder?
Ich hoffe schon.
Also wirklich?
Mein Anspruch ist es, diesen Abend so zu gestalten, Stadt für Stadt, dass Menschen herkommen, weil viele können sich noch gar nicht vorstellen, was macht denn die Sally auf Tour? Ja, das ist immer so die Frage der Fragen. Und dann, kaufe ich mir jetzt Tickets oder nicht? Was machst du denn da? Man kennt meine YouTube-Videos, man kennt auch Instagram und alles. Aber an diesem Abend kommt ihr dahin, ihr setzt euch ins Publikum, ihr werdet überrascht sein, weil ich Sachen auspacke und ausbacke, die man vielleicht nicht so von mir erwartet. Und es wird...
Also wie zum Beispiel?
Überraschend.
Wie zum Beispiel,
Sally? Ich sag mal so, ich habe große Leidenschaften, ich habe eine große Backleidenschaft, ich koche gerne, ich male gern, ich albe aber auch gern rum, ich singe auch gern Karaoke. Also vielleicht kommt's, vielleicht eine kleine Einlage, aber ich kann so viel sagen, man sitzt im Publikum, man wird überrascht sein und sich denken, oh mein Gott, selbst wenn ich nichts mit dem Backen zu tun habe, dieser Abend ist genial, die Menschen werden glücklich sein, die werden voller Glücksgefühle aus diesem Saal rausgehen. Das kann ich echt versprechen. So die ersten Wochen dachte ich, Gott, wie packe ich dieses 2-Stunden-Programm voll? Was mache ich denn da? Und dann sind mir Ideen in den Kopf geschossen. Ja, ich stehe mittlerweile nachts auf, dann fällt mir was ein, dann muss ich mir Sprachnachrichten selber schicken und denke, oh mein Gott, und das noch und jenes noch. Und ihr dürft probieren. Es gibt Kuchen. Das kann ich schon mal verraten.
Okay, da muss im Vorfeld echt krass gebacken werden, um quasi die ganze SAP-Arena befüttern.
Ja, SAP machen wir dann nächstes Mal. Diesmal machen wir Rosengarten. Ja.
Aber interessant mit dem Singen. Sie werden nach Hause gehen und sie werden sagen, oh mein Gott, sie hat gesungen.
Wer weiß. Das schreibe ich mir direkt auf hier für die nächste Tour.
You're the baking queen, young and
sweet. Ich liebe ja aber.
Young and sweet, only 35. Oder wie alt bist du?
29.
Oh, habe ich dich schon 35 gemacht?
36.
Ich habe dich verwechselt. Okay, du bist 26.
36.
Du bist 36?
Ja, ja.
Habe ich ja richtig gelegen.
War super.
Du
perfekt
mich
geschätzt. Ich wollte dich veräppeln.
Ah, ich dachte schon.
Forever 29.
Voll das schlechte Gewissen.
Nee, ist wie bei der Nanny. Kennst du noch die Nanny?
Ja, ein bisschen.
Fran Fine. Vielleicht bist du auch zu jung dafür, es kann auch sein.
Genau.
Fran Fine, und die war ja immer 29, das war so der Running Gag. Und irgendwann, als ich 29 war und der Schritt zu 30, dachte ich so, ich bin einfach die Nanny, die bleibt immer 29. Und egal wer fragt, ich bin 29. Und meine Kinder haben das so drin, dass wenn sie dann so im Zeitungsartikel lesen, so Sally 36, Mama, das stimmt doch gar nicht, du bist doch 29. Sag ich, ja, sag das mal der Zeitung.
Ja. Hast du immer noch Angst, dass keiner kommt?
Ich habe diese permanente Angst, dass keiner kommt. Aber ich meine, ich sehe ja auch die Ticketverkäufe und ich kriege dann Feedback. Ja, ich fordere das ja ein. Ich sage, Gott, wie läuft's? Ist noch was da? Und sind Menschen... Ich weiß nicht, woher diese Angst kommt. Vielleicht, weil ich denke, wieso nehmen Menschen mich so wichtig und kommen für mich dahin? Also ich habe immer diese Angst, dass ich denke... Was motiviert Menschen dazu, zu einer Signierstunde zu kommen oder zu mir in den Shop zu kommen oder mich irgendwo zu besuchen? Und dann echt, ich habe mein Team, die drehen jedes Mal durch, weil ich immer sage, Gott auf der Messe, was mache ich, wenn keiner kommt? Und ich hatte das schon 2014 beim allerersten Termin. Mhm. Da war ich in Waghäusel im Supermarkt und habe da eine Signierstunde gemacht und so Backen, die ganze Abteilung wurde abgesperrt. Und dann hat wohl auch einer der Mitarbeiter gesagt, ja, jetzt übertreibt man nicht, da wird schon keiner kommen.
Ja.
Und plötzlich, und dann habe ich gesagt, gut, Plan B, wenn keiner kommt, wenn es nur 10 Leute sind, unten ist ein Café, da beim Globus drin, dann gehe ich halt Kaffee trinken mit denen. Ja. Ist doch egal. Egal, ob einer kommt oder 100 oder 1000, ist egal. Für die Personen, die da sind, nehme ich mir die Zeit. Aber ich habe die Angst immer. Und ich, Gott sei Dank, toi, 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 es kam bisher noch nicht vor. Ich konnte noch keinen Kaffeeklatsch machen und ich hoffe, es passiert auch nicht, auch wenn es auch nett wäre.
Ja.
Aber... Ich habe immer diese Angst. Ich weiß nicht, warum.
Der Prophet gilt ja im eigenen Land eigentlich nichts. Das hätte also in Waghäusel wirklich sein können, dass
das
keiner
stimmt.
Kommt. Rein theoretisch, ne?
Ja, ja.
In München, da kommen sie.
Ja, ist so. Ich hatte auch einmal das Erlebnis. Ich hatte auch so einmal echt ein unangenehmes Erlebnis. Da war ich bei Steffen Hensler auf Tour, habe ihn besucht. In Mannheim war der im Rosengarten. Und dann hat er so 3 Zuschauer aus dem Publikum auf die Bühne. Und hat er gesagt, ja, wer bist denn du? Und dann hat die gesagt, ja, ich bin die und die aus Waghäusel. Sag, ah, Waghäusel, da oben sitzt die Sally. Und ich war heute bei ihr, bei der Sally, im Sallycon Valley. Wahnsinn, ne? Der Hensler, der hat mich ja gelobt. Und dann sagt die, ja, kenne ich, brauche ich aber nicht. Und dann dachte ich so, jetzt sitzt da eine Waghäuslerin. Hey, statt irgendwie so einen Stolz zu haben, sagt die, brauche ich nicht. Dann habe ich gedacht, danke, Waghäuslerin. Aber habe ich gedacht, komm, ich nehme es mir nicht zu Herzen, ich versuche es zumindest.
Hast du ihre Adresse rausgefunden?
Ich habe ihre Adresse nicht, aber ich dachte so, dein Gesicht merke ich mir.
Hast du Brüder, die sich darum kümmern können?
Leider ja.
Wirklich?
Ich dachte, ich schicke dir mal ein Backpaket.
Wie viele Brüder hast du?
Ich habe 2 Brüder und 2 Schwestern.
Und wie verstehst du dich mit denen?
Schon ganz gut. Ich meine, es ist halt eine Riesenfamilie, ne? Und man hat dann so mit denen man ein bisschen besser ist, mit denen man nicht so gut ist. Ich meine, bei 5 Kindern, wie willst du das auch hinkriegen? Aber nee. Familie ist immer wichtig. Doch.
Wichtig und groß.
Wichtig und groß, ja.
Wie gut backt deine Mutter eigentlich?
Meine Mutter, die backt ganz gut. Die backt viel türkische Sachen, ja, so Börek und Porça und so Brötchen. Backt auch gern Brot. Und wenn sie Kuchen backt, dann macht sie halt diese klassischen Mama-Oma-Kuchen. Ja, Apfelkuchen, Streuselkuchen, Marmorkuchen, Zitronenkuchen. Sowas backt die halt extrem gut. Aber die hat, glaube ich, noch nie eine Torte gebacken. Weil da war ich dann schon so mit meinen 9 oder 10 Jahren so früh in der Küche, dass das irgendwie nie der Anreiz war, dass sie jetzt backt. Das habe dann ich übernommen. Und meine Eltern waren halt immer so stolz. Und der Papa hat immer gesagt, komm, ich fahr dich dahin und wir kaufen Zutaten. Deswegen habe ich das, glaube ich, einfach sehr früh übernommen und Mama nie die Möglichkeit gegeben, sich auszutoben.
Mit wie vielen Jahren hast du eigentlich deine erste Tres Leches gemacht?
Tres Leches habe ich gemacht im Video. Jetzt weiß ich nicht. Also irgendwann in den letzten 13 Jahren.
Ist die schwer? Ich fand es nur so abgefahren. Das sind ja sogenannte schwimmende Torten. Kommt aus Mexiko.
Ja.
Und die werden so mit Milch getränkt, dass sie fast schwimmen. Mhm. Ich habe darüber nur gelesen irgendwann mal. Und habe mich gefragt, ist das besonders schwer?
Es geht. Also ich habe die türkische Version gemacht. Mhm. Das heißt ja auch so, weil ja 3 Sorten Milch benutzt werden. Ne? So Schafsmilch, Ziegenmilch, Kuhmilch. Deswegen Tres Leches. 3 Milch. Und im Türkischen backst du halt da so einen Biskuitkuchen, tränkst den, dann kommt die Karamellsoße. Also schon so ein paar Tücken hat es, wie jetzt Johann Lafer sagen würde. So ein paar, im Türkischen gibt es so ein Wort, das heißt Püfnokta, also so ein Püffpunkt, wo man so Punkte beachten muss und sagt, das sind die kleinen Kniffe. Da gibt es extra, ich glaube, im Deutschen haben wir den Begriff gar nicht.
Nee, Püffnokta. Aber voll interessant, dass es da einen Begriff gibt. Ja, klar, da wo man falsch abbiegen kann, sogenannte Key.
Ja, so
Key Moments irgendwie.
Genau, ja. Aber das ist eh witzig, weil meine Mama, die kocht und backt immer intuitiv. Also türkische Rezepte sind immer so, ja, dann gibst du halt so viel Mehl dazu, wie der Teig aufnimmt. Also so sind Rezepte geschrieben. Und wenn du halt keine Mama oder kein Papa hattest, die dir das beigebracht haben, wie die Konsistenz ist, wie willst du kochen und backen lernen? Also gibt's so, die haben dann so Vergleiche. Die sagen dann, der Teig muss so weich sein wie ein Ohrläppchen. Das heißt, du stehst da, das steht wie Kulak-Mehmesse. Dann stehst du da und musst so den Teig kneten. Und dann denke ich so, ja, Ohrläppchen von einer 20-Jährigen ist ja nochmal was anderes wie ein Ohrläppchen von einer 70-Jährigen. Also dann dachte ich, ja gut, vielleicht passt sich die Konsistenz des Teiges auch ans Gebiss an. Man weiß es halt nicht, ne? Vielleicht wird es weicher mit den Jahren.
Ja.
Aber das ist halt echt witzig, weil du dann da stehst und so knetest und an deinem Ohrläppchen rummachst. Ja. So sind türkische Rezepte.
Interessant, dass du gesagt hast, Johann Lafer sagt immer, da gibt es eine Tücke.
Ja.
Ich hätte gedacht, das würde jeder Koch sagen. Aber offensichtlich Johann Lafer ganz besonders.
Ja, und in meiner Welt gibt es keine Tücken. Ich sage immer, es gibt nur Lösungen und gute Tipps und Tricks. Ja.
Du bist durchtherapiert.
So ist es. Es gibt nur Lösungen, keine Probleme hier in der Küche. Ich sage halt auch immer, egal was passiert. Ja, ich habe auch schon mal, ich habe eine Torte gemacht und das war aufwendig. Die war Tortenbodencreme, nochmal eine Creme und obendrauf, dann war der Tortenring außenrum. Und obendrauf kommen Mangorosen drauf. Jetzt schäl mal eine Mango, schneid die in dünne Scheiben. Setz Rose für Rose diese Mangorose zusammen.
Also Rosenblätter.
Rosen, also aus Mangostückchen, ganz dünn gehobelt, zusammenrollen. Ja. Noch ein Mangostückchen drumherum, kleine Rosen. Die ganze Torte, 26 cm Durchmesser, voll mit Mangorosen. Ich stell die Torte kühl, hole sie nach 4 Stunden raus, entferne den Tortenring. Die komplette Torte ist zerflossen, weil ich das Bindemittel vergessen habe in der Sahne.
Okay.
Ich hatte quasi flüssigen Kuchen auf meiner Theke.
Schmeckt aber auch gut.
Dann habe ich gesagt, Leute, gar kein Problem. Wir nehmen uns eine große Schüssel, packen die rein. Wir haben einen Löffel Dessert. Es gibt einfach keine Probleme. Es gibt nur Lösungen.
Das merken sich alle, bei denen jetzt zu Hause auch etwas misslingt. Es gibt Löffel Dessert.
Genau.
Genau,
man muss nur wissen, wie man es verkauft.
Ja, nicht zu verwechseln mit Löffel Biskuit, der an sich irgendwie total eklig ist, finde ich.
Eigentlich
Löffel
schon,
Biskuit,
ja,
oder?
Ja, ja.
Löffel Biskuit?
Der ist nur im Tiramisu gut
und
selbst gebacken, weil er dann einfach nach was schmeckt. Ja. Aber so ungefähr kannst du dir meine Tour vorstellen. Ich stehe auf der Bühne, ich koche, ich backe, ich werde ganz spontan auch Rezepte erfinden auf der Bühne. Also Zuschauer dürfen kommen und sagen, nimm die Zutat, nimm das. Die werden mich auch challengen, ich weiß es schon. Da kommt dann einer mit irgendwie saurer Gurke und Erdbeeren und jetzt mach mal was Leckeres draus. Also es entsteht auch spontan und man kann mir quasi beim Lautdenken zuschauen, wie man zu Hause Rezepte entwickeln kann.
Kekse sind ja, machst du gute Kekse auch schon,
ja,
ne? Ja, okay. Kekse sind ja entstanden aus einem Backfehler früher.
Echt?
Ja, und zwar der erste Keks war eigentlich ein Test. Bäcker haben damals kleine Teigportionen benutzt, um Ofentemperatur zu prüfen.
Ach.
Das war eigentlich der Sinn und daraus wurden die ersten Kekse.
Wie witzig.
Was hast du denn versehentlich schon erfunden?
Was habe ich versehentlich erfunden? Gott, lass mich überlegen.
Weißt du, man ist ja die Geschichten, Penicillin und so,
ja,
alles
ja,
so per Zufall entdeckt worden. Kekse eben auch.
Ich meine, so war es ja auch damals mit Kartoffeln. Ne? Die haben die dann eigentlich wegschmeißen wollen, weil sie ungenießbar waren. Verbrennt die mal kurz und plötzlich riecht's gut und man hat plötzlich Kartoffeln für sich entdeckt.
Die tolle Knolle, wie es heißt.
Ja, ja. Und in der Küche, gut, so ist ja auch zum Beispiel der San Sebastian Cheesecake entstanden, der baskische Käsekuchen.
Aha.
Der ist ja so, der sieht von außen, Burnt Cheesecake heißt der auch, der ist von außen schwarz und innen aber so flüssig. Das heißt, du schneidest den an und der ist innen so cremig und eigentlich roh. Und der ist entstanden, weil eben auch irgend so ein Bäckerlehrling in San Sebastian diesen Käsekuchen in den Ofen hat. Der war natürlich viel zu heiß, weil eigentlich backst du Käsekuchen bei mittleren Temperaturen. Der war viel zu heiß, ist außen verbrannt und es war so, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann hast du diese krassen Röstaromen, schneidest den auf und jeder liebt diesen San Sebastian Cheesecake, der baskische Käsekuchen. Eigentlich Backfehler.
Ja.
Was habe ich schon mal? Ich kann mich an so Sachen nicht erinnern, weil es ist wie wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dir schon mal Peinliches im Leben passiert?
Natürlich.
Was war der lustigste Moment? Weil ich irgendwann gelernt habe, mir muss eigentlich gar nichts peinlich sein. Ich muss es einfach nur charmant weglächeln. Und
ja,
so ist eigentlich auch in der Küche. Also wenn ich jetzt heimfahre, fallen mir wahrscheinlich 100 Dinge ein, die in der Küche erfunden wurden, aber so an sich jetzt direkt weiß ich es gar nicht.
Ja. Bei Fälschern war es witzigerweise genauso. Wenn du versucht hast, ein Gemälde zu fälschen, habe ich nämlich vor kurzem erst gelesen, dann haben die das in den Ofen getan, damit die Farben eine bestimmte Konsistenz annehmen oder was auch immer. Und einmal hatte er das Bild vergessen und dieses Bild war zu lange im Ofen und da entstanden dann diese kleinen Krakelés, wie sie heißen, die ein Bild nämlich authentisch echt machen. Weißt du, wenn das Bild so bricht, diese kleinen Brüche.
Ja.
Ja, und Krakelés nennt man die, habe ich auch in dem Buch
schön
erfahren. Und das entstand auch mehr oder weniger per Zufall.
Ja.
Zufälle sind gut. Glaubst du an Zufälle?
Ich glaube an Zufälle.
Oder ist alles Bestimmung?
Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube an Bestimmung.
Okay.
Ja. Man könnte ja auch zum Beispiel zu meinem Werdegang sagen, mein Gott, hatte die Glück. Oder war ein Zufall, dass sie zu der Zeit angefangen hat. Und das sage ich auch immer, es war Bestimmung, es war viel Ehrgeiz, viel Disziplin, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee. Und ich glaube jetzt nicht, dass es Zufall war, dass mir das damals eingefallen ist, 2012 zu sagen, hoppala, da gibt's YouTube, die Plattform, vielleicht lade ich mal ein Video hoch. Ich glaube, es war kein Zufall, es war schon Bestimmung.
Wolltest du berühmt werden früher,
auf
auch zu dem
Fall.
Zeitpunkt.
Auf gar keinen Fall.
Denn das wäre ja eine super Motivation gewesen, sofort irgendein Video aufzustellen. Also sich
absolut
zu präsentieren
nicht
den Leuten kann ja auch total peinlich sein, gerade wenn Menschen das nicht gut finden, das negativ kommentieren. Also man braucht ja schon eine gewisse Motivation, um dieses erste Video online zu stellen.
Ich hatte damals, also wenn ich heute zurückdenke, mich so in meine Gefühlslage zurückversetze, ich schwitze, mein Körper ist plötzlich so, oh mein Gott, aufgeregt. Weil ich war sehr introvertiert. Ich war ein ganz schüchternes Kind. Ich war so, dass wenn wir mit meinen Eltern unterwegs waren, habe ich Papa ins Ohr geflüstert, kann ich kurz auf die Toilette gehen?
Ja.
Weil ich so schüchtern, so ruhig war. Also mein Vater, hätte man den gefragt, deine Saliha ist 5 Jahre alt, was wird die später mal werden? Hätte er gesagt, wahrscheinlich sitzt sie irgendwo auf dem Bürostuhl so in sich versunken und redet halt kein Wort. Er hat auch immer gesagt, du hast nie geredet. Ich war einfach still und leise und richtig. So schüchtern. Und dann habe ich aber in der Schule so ein bisschen gelernt, die Lehrer haben das aus mir rausgekitzelt. Die haben mich dann Sachen moderieren lassen, Kinderfeste. Ich habe im Türkischunterricht war ich und da gibt es immer jedes Jahr den 23. April das internationale Kinderfest. Und dann haben die mich da auf die Bühne gestellt und ich habe, weil ich halt ein gutes Türkisch gesprochen habe und ein gutes Deutsch, also zumindest ein gutes Badisch, haben die mich auf die Bühne gestellt und ich habe auf Türkisch und Deutsch moderiert. Ich bin aber gestorben auf der Bühne. Ich war so schüchtern, ja. Ich konnte auch Applaus nicht annehmen und so. Aber ich glaube, das hat mich so ein bisschen gestärkt und gezeigt, das kannst du. Und im Studium, dann wurde ich Lehrerin. Dabei hatte ich eigentlich Probleme, vor Menschenmengen zu stehen. Also es war
aber
wirklich.
Warum wurdest du Lehrerin? Also du hast wirklich Grundschullehrerin gelernt. Du warst im Referendariat mit Deutsch, Englisch.
Ja.
islamische Theologie war auch noch dabei.
Ich auch studiert.
Genau, Hauswirtschaft. Also das war so deine Fächer. Du bist Grundschullehrerin gewesen.
Und das habe ich gemacht aus Liebe zu Kindern. Also das war für mich so, ich lasse das jetzt hinter mir, dass ich Angst habe und ich möchte Kindern was mit auf den Weg geben. Ich hatte selber super Grundschullehrer und auf dem Gymnasium tolle Lehrer. Manche waren nicht so, aber manche schon. Und das hat mich motiviert, weil ich dachte, man kann als Lehrerin so Positives bewirken und Kindern gerade im Grundschulalter so viel mit auf den Weg geben. Und es liegt am Lehrer. Es gibt ja so viele Studien, offener Unterricht, Frontalunterricht, egal was, aber es liegt halt am Lehrer. Und wenn der Lehrer Kinder begeistern kann und die abholt, und man sagt ja immer so Problemkinder, es gibt keine Problemkinder, es gibt vielleicht problematische Eltern, problematische Haushalte, aber die Kinder, die können nie was dafür. Und da habe ich gedacht, ich werde Lehrerin. Und dann habe ich das gemacht und irgendwie, ich habe keine Ahnung, was mich dazu geritten hat, dieses Video zu machen, aber ich war viel zu schüchtern. Und dann nach und nach bin ich aus mir rausgekommen und wurde halt selbstbewusster vor der Kamera. Ich hätte früher mit dir hier nie so reden können. Ich war schüchtern, ich konnte keine Smalltalks führen, ich war so in mich verschlossen und introvertiert. Ich war jetzt nicht unhöflich oder so, aber ich wäre nie auf Menschen zugegangen, auf gar keinen Fall.
Was hat denn die Schulleitung dazu gesagt, dass du nebenbei als Lehrerin dich präsentiert hast? Heute, glaube ich, würde keiner was sagen, da ist es schon normal. Mhm. Damals, und wir reden von vor 16 Jahren oder?
Vor 13 Jahren,
da war das ganz anders. Was hat die Schulleitung gesagt? Da ist unsere Lehrerin und die zeigt sich online.
Es war sehr problematisch im Referendariat. Meine Mentorin, die Isolde, Gott, das war die beste Mentorin, die man hätte haben können. Yeah. Ich muss ihr sagen, dass sie heute zuhört.
Eine ältere Lehrerin war das damals schon.
Genau.
Also eine erfahrene Lehrerin.
Genau, eine erfahrene Lehrerin. Und das war für mich die weltbeste Lehrerin, weil die immer auf der Seite der Kinder war. Die hat gesagt, Eltern mir egal, Lehrer mir egal, Kollegen egal. Ich bin für die Kinder da. Und die war so gut, weil sie auch gesagt hat, hier, ne, wenn so ein problematisches Kind war, die hat gesagt, es ist kein problematisches Kind, wir kriegen den hin. Und wir haben es immer hingekriegt. Und dann habe ich ihr erzählt, habe gesagt, du, ich sollte hier Backvideos und so. Dann hat sie erstmal gesagt, so, nee, also das kannst du nicht machen, ne? So Lehrerin online auftreten, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, guck's dir mal bitte an und sag mir einfach dann deine Meinung dazu. Und wenn es halt nichts ist, lasse ich's. Also da war mir mein Beruf schon wichtiger als jetzt mein Hobby. Und dann hat sie es angeguckt, dann sagt sie, jetzt habe ich da mit deinem Rezept gebacken und das ist ja super und wie du das erklärst, ist eigentlich wie dein Unterricht, ja, wie im Unterricht machst du das, du hast irgendwie eine Problemstellung, dann Hauptteil, dann Lösungsansatz, das ist super, mach weiter, ich halte dir den Rücken frei. Und die hat mir den Rücken frei gehalten, weil Schulleitung war natürlich jetzt nicht unbedingt positiv überrascht, sondern eher so kritisch. Kann die überhaupt ihr Referendariat durchziehen? Kann sie sich auf Prüfungen vorbereiten? Und man muss ja als Lehrerin, schwörst du ja den Eid mit all deinem Wissen und Gewissen und mit all meiner Macht privat und im Geschäft bin ich für die Kinder da und opfer mein Leben.
Ach wirklich? Das muss man ablegen. Das unterschreibt man sogar.
Muss man, ja.
Finde ich gut.
Schulrecht und alles hast du da wird dir ja ein bisschen Angst gemacht. So wenn du privat auf dem Straßenfest bist und einen Schüler siehst, da bist du als Lehrerin und okay.
Ich habe kurz gedacht, wenn du privat auf dem Straßenstrich gehst. Also ich dachte gerade, wenn du privat auf dem Straßenstrich,
nee, also Straßenfest.
Was kommt jetzt?
Und du schwörst diesen Eid, dass du mit deinem ganzen Leben als Lehrerin Vollblut da bist. Und die hat mir den Rücken freigehalten. Die hat auch, als ich zu Topfgeldjäger damals ging ins Fernsehen, das war unter der Woche. Wie kriegst du das hin? Ich habe vorgearbeitet, sie hat gesagt, wir tauschen die Tage, sie hat bei der Schulleitung ein gutes Wort eingelegt für mich, damit ich dorthin gehen kann und meinen Traum erfüllen kann, bei der Kochsendung mitmachen kann und mich challengen kann. Und die hat mir komplett den Rücken freigehalten und hat halt immer, ich habe dann auch gesagt, ja, mein Gott, Schulleitung, wissen Sie, ich muss sowieso privat kochen und backen. Ich habe eine Tochter, ne, damals noch einen Mann. Ich koche doch sowieso, die Kamera läuft einfach mit und es schneidet sich eh von alleine. Also habe das so ein bisschen runtergespielt und habe gesagt, ja, maximal eine halbe Stunde die Woche. Muss ich dafür aufopfern. Und ich sag's dir, die Isolde, die hat mir die Rücke freigehalten, das ganze Studium, das ihre Referendariatszeit und die Prüfungen. Die war so eine Stütze. Bis heute ist mein größter Fan, meine beste Freundin da draußen. Und es ist so schön, dass die mich damals so gestützt hat und einfach gesagt hat, du machst das, du schaffst beides.
Man kann mit Videos ja sehr viel erreichen, auch im Unterricht streng genommen. Inwiefern konntest du auch Videos schon integrieren in deinen Unterricht?
Das habe ich damals echt schon gut gemacht. Also ich
mit
hatte
den Backvideos?
Mit den Backvideos. Ich habe dann zum
Aber
Beispiel
nur im Haushaltsunterricht, nicht in Englisch oder Deutsch.
Ja, nee.
Nein, genau. Ja.
Im Deutschunterricht wäre es auch jetzt nicht gegangen, außer wir hätten Dialekte durchgenommen. Das war im Hauswirtschaftsunterricht, weil ich hatte eine Grundschulklasse und ich hatte auf der damals noch Hauptschule, jetzt ist ja andere Schulform, aber hatte ich auch eine Klasse 9. Und die hatte ich eben in Hauswirtschaft, Kochen und Backen und so weiter. Und das war cool, weil ich dann wirklich so verschiedene Problemstellungen damit lösen konnte. Okay. Ja, wie schmilzt man Schokolade richtig? Wie erklären wir Zucker? Wo ist versteckter Zucker drin? Ich habe einfach Videomaterial gemacht, dachte, cool, setze ich hier ein, lade ich auf YouTube hoch. Und ich habe tatsächlich nur das Problem gehabt. Ich meine, es war ja damals recht innovativ, das hat ja keiner gemacht. Ja. Und als ich dann meinen Abschluss hatte und Hauswirtschaft und Deutsch waren so meine besten Fächer. Da bin ich im Studium richtig aufgegangen. Auch wenn ich in der Schule als Schülerin in Deutsch nicht so gut war, weil man mir eingeredet hat, ich kann keine Geschichten erzählen und Interpretationen nicht. War halt nur in Rechtschreibung und Syntax und so super. Aber alles, was so in Lyrik ging und Literatur, war ich furchtbar schlecht. Wurde zumindest damals gesagt. Und im Studium war ich halt super in Deutsch und Hauswirtschaft und habe das Fach mit 1,1 im Staatsexamen eingereicht. Hatte aber in der Prüfung eine 3, weil meine Prüferin damals gesagt hat, Backvideos, Frau Özcan, Unterrichtsmaterial, Internetvideos, das wird sich nicht durchsetzen. Bitte überlegen Sie sich gescheite Unterrichtstheorien und Praxen, damit Sie da durchkommen. Aber damit kommen Sie als Lehrerin nicht weit.
Oh, bist du dir jemals wieder begegnet?
Leider nein. Ja. Vielleicht kann ich der mal ein Buch zuschicken, ein Backbuch.
Wie sehr neigst du zu Rachegelüsten?
Oh, gar nicht. Tatsächlich denke ich, das denke ich auch heute noch, ja. Also egal, ob es in Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften, Unternehmen, Mitarbeiter, egal was passiert, denke ich immer, du weißt halt nie, was ein Mensch vielleicht in seiner Vergangenheit erlebt hat, was er für eine Kindheit hatte. Und ich möchte mir auch beibehalten, dass ich denke, alle Menschen sind gut. So Pädagogikstudium hat man das mal so gelernt, so alle Menschen sind von Grund auf gut und werden vielleicht irgendwann böse, weil sie Schlimmes erlebt haben. Aber ich denke mir so, nee, ich bin nicht nachtragend und ach, mit mir kann man über alles reden. Ja.
Das ist auch sehr gesund.
Ja. Ist auch anstrengender, glaube ich, anders zu denken. Ich glaube, wenn man immer so im Kopf hat, oh, Rache und Schuldgefühle irgendwie beim anderen verursachen und jemandem ein schlechtes Gewissen machen, das wird mich anstrengen. Also ich laufe doch lieber lachend durch die Welt und denke mir so, oh, bist du ein netter Mensch? Ich bin auch so jemand, wenn ich irgendwo bin und dann sehe ich so eine hübsche Frau und dann sage ich, ach Gott, du hast aber ein schönes Kleid an, du bist eine schöne Frau. Ist doch viel besser, wie mir zu denken, was ist denn das für eine?
Total.
Ja, also wenn jeder so rumlaufen würde, ganz ehrlich, ja. Mein Gott, wäre die Welt schön.
Oder?
Oder?
Aber absolut.
Ja.
Hast du eigentlich in dir so eine Art Unternehmergen gehabt? Denn ich selber finde es ja auch einfach erstaunlich, was aus deinem Projekt geworden ist, dieser Riesenapparat mit den 140 Angestellten. Und du hast ja wirklich Kameraleute und Grafikdesigner, Produktdesigner, die schnell mal irgendwas entwickeln. Ein 3D-Drucker habt ihr da. Was habt ihr als letztes in 3D-Drucker geschoben oder rauskommen lassen?
Ein Griff für eine neue Pfanne.
Ah, der Griff für die Pfanne,
ja.
Okay.
Ja, weil da muss man ja gucken, dass der ergonomisch geformt ist, ja, für die Finger, dass man eine gute Haptik hat und es gut in der Hand liegt. Deswegen ist so ein 3D-Drucker einfach perfekt.
Und der Grafikdesigner hat dann gleich vor Ort, hat er ein Modell entwickelt am Computer.
Ausgedruckt.
Ja, und ausgedruckt und dann kannst du es gleich anpassen.
Und dann war das perfekt. Dann hier ein bisschen dicker, hier ein bisschen kürzer und okay, kannst du freigeben. Und dann wird es halt direkt produziert.
Also von der erfolgreichen YouTuberin, Influencerin bis hin zu einer Unternehmerin. Mhm. Das ist ja trotzdem noch ein großer Schritt, der auch gar nicht selbstverständlich ist. Wo passierte das, dass du zur Unternehmerin geworden bist?
Ja, ich glaube, hättest du mich jetzt vor 2-3 Jahren gefragt und gefragt, hattest du das Unternehmergehen schon immer in dir, hätte ich gesagt, nein. Ich war immer eher so die Kreative und habe alles andere machen lassen. Aber heute rückblickend, reflektierend, weiß ich, dass ich es schon in mir hatte. Ich habe es mir nur nie zugetraut. Aber im Prinzip hatte ich ja von Tag 1 den Mut zu sagen, ich lade das Video hoch. Ich investiere in eine neue Küche. Ich investiere in Mitarbeiter.
Und es war schon eine Investition. Und es war nicht so, dass du 50.000 Euro verdient hattest und die gibst du für die Küche aus. Es war eine Investition.
Ja, und ich hatte jetzt auch nicht unbedingt Eltern, die mir was vererbt haben und hier ein Grundstück und da ein Häuschen. Ich meine, meine Eltern haben sich selber alles erarbeitet hier, Gastarbeiterfamilie und erstmal von null auf. Alles hier hat erarbeiten und ich habe immer gearbeitet, auch nebenher. Ich war bei der AWO, Essen auf Rädern, Geld gespart, Care-Woche gemacht. Also ich habe mir auch als Jugendlicher immer das Geld hart erarbeitet und weggelegt und so sparsam, bodenständig. Der Papa immer, das muss man weglegen und aufs Sparbuch. Und das war einfach mutig zu sagen, ich investiere das, was ich auf YouTube verdiene, und wir reden von 70 Euro, 100 Euro, dann waren es mal 200 Euro. Bis da mal 1000 Euro draus wurden, da vergingen Jahre. Und dann habe ich das Geld investiert in eine Kamera, investiert in Mikrofone. Und irgendwann, als ich im Referendariat war, hatte ich ja so ein bisschen Geld vom Referendariat, ne? Ist gut zum Leben, und ich meine, damals war ich ja auch verheiratet, konnte man sich so gewisse Dinge aufteilen, aber für mich war das dann so, ich verdiene etwas, ich war nie im Urlaub, ich habe mir nie was gegönnt, aber ich habe es einfach investiert in Küche, Mitarbeiter, Qualität, Ton, Kamera-Equipment, und dann war das schon Risiko. Also es war schon, ich denke mir immer, mein Gott, wo habe ich den Mut hergenommen? Es war mutig, aber ich wusste ja auch immer, wenn es schief läuft, ich bin doch Lehrerin, ich kann an jeder Schule arbeiten.
Und das ist das Gute. Das du kannst Gute. Letztendlich immer Lehrerin werden.
Und das sage ich auch der Jugend, weil guck dir heute mal die Jugend an. Ja, früher war es, was möchtest du mal werden? Dann Schauspielerin, Sängerin, Model. Heute fragst du sie, ich will TikToker werden, ich will Instagrammer werden. Aber das ist halt...
Was sagst du denen dann?
Das sage ich immer, das ist halt kein handfester Beruf. Ich sage die Jugend von früher, du kannst Sängerin werden, es gibt Gesangsschulen. Du kannst Schauspielerin werden auf einer Schauspielschule. Du kannst Model werden auf einer Modelschule. Aber du kannst keine TikTokerin werden. Es gibt keine TikTok-Schule und es gibt keine Influencer-Ausbildung oder ein Creator-Studium. Das bedeutet, ich sage immer...
Obwohl, gibt es das nicht mittlerweile schon?
Nö.
Bei diesen 15.000 Studiengängen, die wir in Deutschland mittlerweile haben.
Wahrscheinlich so Marketing, Social Media, Management und so weiter. Aber das ist ja alles nur das Sahnetüpfelchen. Aber keiner gibt dir die Garantie, dass du damit erfolgreich wirst. Also sag ich immer, mach's doch so wie ich. Lern was Richtiges. Egal was, Handwerk, Beruf, Studium, egal was, hab einen sicheren Job in der Hand. Und dann kannst du doch hobbymäßig anfangen. Und wenn du dann merkst, du hast die Leidenschaft, dann funktioniert es auch von allein. Aber wenn du heute dich hinstellst und sagst, so nach der Schule, ich werde jetzt TikToker, da gibt's kein Studium dafür und du kannst es nicht garantieren, dass es funktioniert. Also bitte, und das, ich kläre da immer auf und denke immer, ich muss auf die Jugend einreden. Ich habe auch zwei Töchter. Wenn ich die heute frage, Gott sei Dank, die sind aufgeklärt. Die sagen nicht, ich will TikToker werden. Die eine will, die Große will Polizistin werden. Bei der Kleinen schwankt es immer so ein bisschen. Ich glaube, die macht mal Stand-up-Comedy, weil die so ziemlich witzig ist. Aber Gott sei Dank sind die aufgeklärter und wissen, ich sage immer, wenn ihr alt genug seid, dürft ihr soziale Plattformen benutzen. Jetzt seid ihr einfach noch zu jung. Klar, die Große teilt schon privat mal Bilder und so weiter. Mhm. Aber die darf kein Content machen, darf sie einfach nicht. Da bin ich streng, da bin ich spießig, da bin ich echt die uncoole Mama, auch wenn man es mir nicht zutraut. Aber es gibt Handyzeiten und Bildschirmsperre.
Also wenn du wirklich etwas bewegen willst, Sally, dann müsstest du jetzt eigentlich wieder Lehrerin werden.
Ich weiß.
Um ihnen das zu verklickern.
Aber dann hätte ich ja nur eine Schulklasse und ich kläre lieber, sagen wir mal so, plattformübergreifend alle auf. Und das ist mir wichtig und das ist auch meine ganz ehrliche Meinung, weil... Da gehört so viel dazu. Und heute sind ja auch Menschen so, dass sie denken, sie machen heute etwas und wollen morgen schon den Erfolg. Okay. Ich mache das halt schon seit 13 Jahren und der Erfolg kam nicht von heute auf morgen. Und ich habe auch viel verzichtet, auf Urlaube verzichtet, auf Freizeit verzichtet, viel investiert, nicht nur Arbeit, Geld und Zeit. Und das ist halt, da muss man langfristig Durchhaltevermögen haben.
Man darf sich nicht von Trends abhängig machen.
So, ja.
Du hast immerhin den Lehrerberuf, die Lehrerinberuf. Mhm. Hast du... Das klingt komisch, ne? Den Lehrerinnenberuf. Klingt irgendwie ganz komisch. Ja, den hast du in der Hinterhand und das ist das Gute bei dir. Nun sind deine Eltern ja wahrscheinlich eher Traditionen verhaftet. Mhm. Da kommt jetzt ihre Salia und macht irgendwas mit Video und will sie vielleicht sogar ihr Referendariat aufgeben. Wie haben die reagiert zu diesem Fall?
Ich habe ja versprochen und habe ja auch gesagt, ich mache das Referendariat fertig und war ja dann bin ja ausgebildete Lehrerin. Ich habe mich nur einfach nie beworben, weil, aber es hatte andere Gründe. Das war jetzt nicht, weil ich dachte, wow, jetzt starte ich mit YouTube durch, sondern ich war so verliebt in meine Schule in Oberhausen-Rheinhausen, ja, da wo die Isolde mich ausgebildet hat. Das war so eine schnuckelige, süße Schule, 8 Lehrerinnen, 120 Schüler. Es war so heimelig und einfach im Nachbarort. Aber du kannst ja nicht einfach sagen, ich will dort arbeiten und die nehmen dich. In Baden-Württemberg bewirbst du dich, wirst vielleicht versetzt, kommst irgendwie an Bodensee runter oder so. Das hätte ja passieren können.
Was nicht das Schlechteste ist.
Was auch nicht schlecht ist. In Baden-Württemberg ist egal, wo man ist, wunderschön. Da ist es überall wunderschön. Aber ich wollte halt an dieser Schule arbeiten. Ich hatte schon eine Tochter, nebenher YouTube. Ja, für mich war es praktisch und das Herz war an dieser Schule, aber die Stelle war nicht frei. Also musste ich einfach warten, bis meine Kollegin, die schwanger war, in Schwangerschaftsurlaub geht und ein halbes Jahr später wäre ich eingestiegen. Und dann ist es halt schnell gewachsen mit YouTube, weil ich dann natürlich noch mehr Zeit hatte. Also kam das eher so, nicht zufällig, aber vielleicht war das das Schicksal, zu sagen, ich habe nicht angefangen. Vielleicht wäre alles anders gekommen und ich hätte mich so im Lehrerberuf gefunden und hätte dann die Zeit nicht mehr gehabt für YouTube, weil ich habe immer gesagt, ich mache, wenn ich was mache, 100% und ich kann nicht 50% Lehrerin, 50% privat YouTube. Also es wäre für mich so, wenn, dann will ich meinen Kopf bei der Sache und mein Herz auch bei der Sache haben. Ja, ja, und meine Eltern waren ja ein bisschen, ich sage jetzt nicht mehr enttäuscht, aber die hatten natürlich Angst, weil es ihnen immer wichtig war. Sie sind hergekommen und mussten sich durchs Leben kämpfen. Die waren immer fleißig. Mein Gott, meine Eltern, das ist so eine Generation. So Menschen brauchen wir heute wieder, die einfach arbeiten gehen, die Arbeit lieben, die Kollegen wertschätzen, die Nachbarn lieben, immer freundlich, immer respektvoll jedem gegenüber. Also wer meine Eltern kennt, Familie Aschek, das ist so jeder, ganz Waghäuser liebt meine Eltern und jeder, der sie kennt. Bei der Arbeit, der Chef, der oberste Chef bei der SEW kannte mein Papa persönlich und mein Papa war jetzt kein Ingenieur dort, ja, der war halt wirklich Schichtarbeiter. Jeder kannte ihn, weil er immer hilfsbereit war. Und für meinen Papa war das oder meine Eltern war das so, ja toll, jetzt gibt die ihren sicheren Lehrerberuf auf und macht jetzt irgendwie YouTube-Videos. Und es war wirklich, dem sind die Tränen gekommen. Der hat geweint und hat gesagt, bitte, bitte, hat er gesagt, wir haben so hart gekämpft, dass ihr 5 Kinder, dass ihr, ne, Saliha, dass du eine Ausbildung und du hast so hart gekämpft in deinem Leben, bitte bleib Lehrerin. Das war für ihn Statussymbol, Lehrerin, so der Traumjob für seine Tochter.
Okay. Und es war aber auch mehr ein Flehen. Es war kein Befehlen, nein, sozusagen, nicht, dass der Vater das Sagen hat, nein, und sagt, du machst das zuerst zu Ende.
Nein, nein. Der Papa hat bitte schon immer gesagt, er steht hinter jeder Entscheidung, auch wenn er es vielleicht nicht immer gut fand. Ja, auch frühe Entscheidungen, die ich mit 19 so getroffen habe, fand er auch nicht immer gut. Aber er hat immer gesagt, ich stehe hinter dir, ich vertraue dir. Weil er wusste, dass ich jetzt irgendwie keine schlechten Gedanken habe oder vielleicht fahrlässig umgehe. Also er wusste schon, die hat Verantwortung. Und ich habe ja auch schon eine Tochter gehabt. Also ich hätte ja jetzt nie alles auf eine Karte gesetzt. Ich wusste ja. Und dann, und jetzt heute sagt er, meine Tochter ist Lehrerin für die ganze Welt. Online-Lehrerin.
Wie schön ist das denn? Bei all diesem Erfolg gab es, und wenn auch nur ganz kurz mal, diesen einen Moment, in dem du aufpassen musstest, vielleicht doch nicht mal abzuheben.
Nee, eigentlich nicht.
Das ist ja fast schon ein Wunder eigentlich.
Ich habe eher bis heute das Problem, jetzt gucke ich mal in die Richtung, zu meiner Freundin Jessie und Managerin. Ich habe bis heute eher das Problem, dass ich, glaube ich, so bodenständig aufgewachsen bin und meine Eltern, die hatten wirklich eine echt harte Kindheit, also so in der Türkei aufgewachsen und meine Oma ist ganz früh gestorben. Ja, also es war wirklich so familiär und ich weiß das alles. Und ich weiß, wie hart es war, hier sich das Leben aufzubauen. Und wenn ich mir heute vorstelle, ich müsste jetzt in ein fremdes Land, ich kann die Sprache nicht, ich kenne keine Menschenseele. Und dann denke ich, krass, was die sich aufgebaut haben. Ja. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland geboren bin, auf die Grundschule konnte, aufs Gymnasium ging. Ich habe super gern gelernt. Ich war echt, glaube ich, eine fleißige, gute Schülerin. Ich war jetzt nie eine Einserschülerin so, wo ich habe auch nichts geschenkt gekriegt. Ich musste viel lernen. Aber ich habe es gern gemacht und ich wollte immer meine Eltern stolz machen, weil mein Papa immer gesagt hat, guck mal, wir haben hart gekämpft und wir hatten es vielleicht nicht immer leicht, ihr könnt es besser haben. Und ich habe mich immer durchgekämpft, auch wenn es immer so wirkt, als wäre alles so locker leicht bei mir in der Welt und hier, Sallys Welt ist fröhlich. Aber ich habe eher das Problem und das habe ich gestern zum Beispiel wieder erlebt. Ich war auf einer Veranstaltung und dann hat die Jessie gesagt, Sally, und jetzt tu mir mal einen Gefallen. Genieß doch mal den Moment und lass dich mal feiern. Guck mal die Menschen, wie die auf dich reagieren. Weil ich habe das die letzten Jahre eigentlich so nie begriffen, dass ich da mal stolz sein kann, weil man mir immer eingeredet hat, dass es gar nicht ich bin, die erfolgreich ist, sondern dass es Menschen um mich herum waren, die mich erfolgreich gemacht haben. Mhm. Aber das stimmt nicht.
Das Produkt.
Das
im
war
Prinzip
von Anfang an, und das begreife ich jetzt, war von Anfang an ich, das war mein Wille, mein Mut, meine Leidenschaft und mein Talent und da. Und ich hatte echt Probleme damit, Komplimente anzunehmen, wenn jemand gesagt hat, mein Gott, bist du nicht stolz auf dich? Und ich dachte so, nee, ist halt alles so passiert. Ja. Und gestern war ich da, dann waren da Fotografen, die stürzen sich dann auf mich plötzlich. Und ich stand so da und war so, hi, hier posiert und da posiert. Dann gehe ich auf die Bühne und habe in einen Saal von Menschen gesprochen, einfach spontan auf Interviewfragen reagiert. Und dann im Auto saß ich danach und habe gedacht, Wahnsinn, wie Menschen auf mich reagieren und wie glücklich die sind, wenn ich mit ihnen spreche, dass Menschen zu mir kommen, mich umarmen und weinen und sagen, ja, da war gestern eine Konditorin und dann haben wir so erzählt. Und dann habe ich ihr erzählt, dass mir eine Zuschauerin geschrieben hat. Und ich habe halt immer Kontakt mit Zuschauern auf Instagram, auf YouTube. Ich lese Kommentare, ich kenne Namen, ich erkenne Gesichter. Ich habe nie den Kontakt zu denen verloren, weil es mir wichtig ist, was Menschen sagen und denken und wie sie vielleicht auch in meine Welt gestoßen sind oder ob ich ihnen in einer Lebenssituation geholfen habe. Mir ist wichtig, weil ich wissen will, kann ich was verbessern, muss ich was verändern, was wünscht ihr euch an Content? Und dann habe ich mit ihr erzählt und habe gesagt, ja, mir hat eine geschrieben, die folgt mir schon seit sie 12 ist, jetzt ist sie 24 und hat sich Tickets gekauft für Mannheim, sitzt in der 4. Reihe. Dann denke ich mir, oh mein Gott, die war ein Kind und ist jetzt eine erwachsene Frau. Die hat ihr Leben mit mir verbracht. Die hat ihr halbes Leben mit mir verbracht. Und dann sagt die Konditorin, da sind echt so Tränen in die Augen geschossen. Dann hat sie gesagt, Sally, bei mir war es das Gleiche. Ich folge dir, seit ich 12 bin. Ich bin wegen dir Konditorin geworden. Und ich komme auch. Dann dachte ich so, oh mein Gott. Und dann habe ich...
Und die kann inzwischen besser backen als du.
Ich habe voll Gänsehaut. Ja. Weil das sind so Momente, wo ich dann denke, Wahnsinn. Und deswegen, ich glaube, ich bin auch kein Mensch, der abheben würde, weil... Nein. Ich weiß, wie das Leben vorher war und ich wäre auch als Lehrerin glücklich. Ich wohne jetzt gerade in meiner 3-Zimmer-Wohnung in Warkhäusl mit meinen Kindern. Bin weg von der Arbeit, weg vom Silicon Valley.
Weg vom großen Haus, das du vorher mit Mann bewohnt hast. Und jetzt ist alles so ganz klein, ne?
Ich wollte am Anfang gar nicht wegziehen, weil ich meine, ist ja mein Zuhause, ne? Ich habe das Haus gebaut mit Kindern, mit allem und dann war ich aber so gezwungen, da wegzuziehen. Und dann denke ich mir so, in meiner Wohnung, oh mein Gott, es ist so friedlich und... Ich lebe da halt auch gern. Ich weiß aber auch, wie es ist, in einer 80 Quadratmeter Wohnung zu siebt zu leben. Ich bin aufgewachsen ohne Kinderzimmer. Also, und mir ging's gut. Ja, ich will mich gar nicht beschweren. Ich habe auf dem Wohnzimmertisch Hausaufgaben gemacht und ich hatte erst ein Kinderzimmer mit 16, als meine zwei Schwestern ausgezogen waren. Ich habe im Wohnzimmer gelebt. Hinterm Sofa hatte ich erst so eine Matratze, ein Klappbett und dann hatte ich den Luxus mit einer Luftmatratze, die wir aufgepumpt haben. Die lag hinterm Bett, so eine lilane Matratze und meine Eltern, die hatten Besuch im Wohnzimmer und wir lagen, mein Bruder und ich, auf der Luftmatratze auf dem Boden. Ja. Aber es war die beste Kindheit, das war meine Turnmatratze, mein Bett, das war alles.
Und irgendwann hast du nur noch in der Küche gelebt.
So ist das. Ein Klappbett in der Küche.
Du bist ja auch Autorin von Kochbüchern, Backbüchern. Deswegen zwischendurch eine kurze Autorvervollständigung. Mhm. Vervollständige folgende Sätze. Morgens als allererstes
wecke ich meine Kinder auf und mache sie bereit für die Schule.
Lassen sie sich gut wecken?
Nein.
Wie machst du es?
Ja, die Große, die macht es alleine mittlerweile, aber die Kleine, da muss ich immer so ein bisschen psychologische Tricks anwenden und so, Ella, heute schau dir mal die Sonne an und wenn du dich jetzt beeilst, ihr habt doch in der Schule, ihr könnt doch den Sitzplatz frei wählen. Komm Schatz, wir beeilen uns. Komm, wir machen was zu essen. Und dann ist die schon, Mama, ich habe gute Laune. Ja.
Mein geheimes Talent, das keiner kennt, ist...
Oh, man kennt schon so
viel. Also ich sehe Jessica, der fällt sofort was ein. Die müssen mich lachen nennen. Die hat sofort zu dir geguckt, weil sie an etwas ganz Bestimmtes denkt.
Und an was zwar, denkst du?
Einfach allem so begabt. Du könntest einfach ein Haus bauen.
Danke. Aber du kannst ein Haus bauen.
Mhm. Also mit Malern und Tapezieren. Wände glatt putzen. Ich habe schon mit Papa damals in unserem Bad eine Badezimmerwand hochgezogen. Und ich meine, so Torten einstreichen und Wände glatt ziehen, es ist jetzt so weit hergeholt.
Nein.
Das eine schmeckt nur besser.
Du wirst auch das andere noch erfinden mit deinem Team.
Mit Sicherheit. So eine Wand zum Abschlecken.
So ist es.
Für harte Tage.
Mein letzter überflüssiger Online-Kauf war.
Oh Gott, da gibt es viele. Ja. Oh ja. Ich habe meine, oh Gott, ich muss echt damit aufhören. Ich habe meine Liebe für beleuchtete Make-up-Spiegel entdeckt. Die Jessie hat mir so einen Make-up-Koffer, eine Make-up-Tasche geschenkt, weil wir auch viel unterwegs sind. Und dann habe ich immer das Problem im Auto als Beifahrerin, so dieser kleine Spiegel oben, dann ist das Licht nicht gut. Also hat sie mir so eine Tasche geschenkt, die man dann aufladen kann. Und da sind 3 verschiedene Lichtstimmungen drin, kalt, weiß und gemischtes Licht. Und dann dachte ich so, ah ja, aber der ist ja so groß, den kann ich ja nur damit benutzen. Dann bestelle ich mir noch einen, der kein Fach hat. Und jetzt habe ich noch so eine kleine Tasche, ich habe die jetzt im Auto gelassen, wo so ein Lippenstift, ein Lip-Liner reinpasst und noch ein bisschen Zeug. Ich habe jetzt 3 beleuchtete Spiegel zum Mitnehmen. Es ist schon überflüssig. Und ich habe ein komplettes Nagelstudio mittlerweile zu Hause. Obwohl ich immer Natural Nails habe.
Ja?
Ich habe immer die eine Farbe drauf, aber ich habe Also wenn jemand einen Nageltermin braucht und keinen bekommt, weil alle Kosmetikerinnen ausgebucht sind. Ich habe mehr Nagelausstattung als, glaube ich, jede Nageldesignerin in ganz Deutschland.
Und du hast normale Nägel?
Ich habe so Gelnägel drauf.
Also die sind auch aufgeklebt.
Die mache ich mir selber. Also das ist so ein Nagellack, der aushärtet. Ja. Aber ich könnte Nagelmodellage machen. Also das wäre so das dritte Standbein. Ich habe einen Schrank, den machst du auf und du denkst dir, oh mein Gott, die Frau ist verrückt. Ich habe nur noch keinen Sauger. Weißt du, diesen, wenn man die Nägel so abfeilt, da haben die im Nagelstudio so, das saugt es gleich weg. Dann dachte ich, ah nee, komm, das ist ein bisschen übertrieben. Oh, ich kann einen Staubsauger dazu legen, ja.
Ich weiß, was du zu deinem nächsten Geburtstag bekommst, ja. Von Jessie. So, hinter der Bühne.
Bin ich aufgeregt und ich weine. Es ist tatsächlich, mir kommt in so Momenten, wenn ich hinter der Bühne stehe und ich höre oder sehe Menschen, die für mich dahin gekommen sind. Ich stehe dahinter und mir fließen die Tränen vor Rührung und vor Dankbarkeit, weil ich das zu schätzen weiß, dass Menschen sich Zeit nehmen, um für mich dahin zu kommen. Und es ist immer das Gleiche. Ich stehe da, ich habe ein Kloß im Hals, ich weine und muss mich immer erstmal kurz beruhigen. Manchmal tanze ich es aber mit ABBA-Musik weg, damit das Make-up nicht verschmiert.
Immer wieder ABBA.
Immer wieder ABBA.
Immer wieder die Dancing Queen. Ja. Oder was ist dein liebster ABBA-Song?
Es gibt verschiedene. Mein Gute-Laune-Song
ist... Es gibt nie den einen, klar.
Ja, aber wenn ich so richtig happy Laune will, Dancing Queen. Mhm. Wenn ich mitsingen will, weil die Stimmlage besser passt, ist Honey Honey, weil da treffe ich zumindest ein paar Töne. Und wenn ich so auf Freundinnen-Modus bin, ist es Chiquitita. Der ist so schön. Ja. Das ist so... Und da habe ich so 2, 3 ganz enge Freundinnen und dann nehme ich die in den Arm. Das war gestern auch so, da lief der zufällig. Dann habe ich gesagt, das ist unser Freundinnen-Song.
Chiquitita lief. Echt, da lief zufällig Chiquitita, da wo du warst,
ja,
auf der Veranstaltung.
Im Europapark, das war
aber
voll
das
schön.
Das ist ja wirklich erstaunlich.
Da lief ABBA dann die ganze Zeit. Und dann kam auch so schon der Termin und ich war so, einen Moment, wir müssen kurz den Song zu Ende hören. Und dann habe ich so Jessie in der Arm genommen und den Tolga und dann habe ich so gesungen, Chiquitita, tell me the truth. Ja.
Wobei, das Allerbeste ist doch der Klavierpart ganz am Ende, oder?
Ja. Und es ist so, weißt du, jeder hat ja so Situationen im Leben und wo man seine Freundin oder seinen Freund aufbauen muss, weil vielleicht er oder sie so gerade nicht an sich glaubt und alles im Leben läuft gerade schief. Und dann stehst du so da und hörst Chiquitita und sagst, alles wird wieder gut und du, you'll be dancing once again. Ja, du wirst wieder scheinen. Wie schön ist das bitte?
Das ist lustig. Den letzten Satz, den ich mir notiert hatte, der wäre gewesen, ich weiß, es wird alles wieder gut, wenn.
Oh.
Wenn?
Es ist alles gut.
Wenn Chiquitita läuft.
Ja,
weil du
wenn
das gerade
Chiquitita
schon,
läuft.
Schon
ja,
so gesagt
genau,
hast auch.
Genau.
Dann weiß ich, dann wird alles gut. Ja. Diese große Unternehmen zu haben, das bringt ja wirklich viel Verantwortung mit. Du musst Gehälter zahlen, du musst 140 Gehälter zahlen. Nun läuft es ja alles so gut, dass das jetzt im Augenblick kein Problem ist. Trotzdem, was ist für dich als Unternehmerin und auch als ausgezeichnete Unternehmerin, was ist der Druck, den du auch wirklich noch empfindest?
Ja gut, der Druck ist, es ist halt Sallys Welt. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Marke ohne Gesicht. Das heißt, ich weiß schon immer, ich muss funktionieren.
Du bist das Aushängeschild.
Wenn mit mir was ist, dann, ich meine, klar, wir haben einen Shop mittlerweile, ne? Die Produkte funktionieren von alleine. Aber trotzdem ist es schon so, wenn ich arbeite, Stories mache und poste, läuft der Laden. Wenn ich das nicht mache, läuft der Laden nicht. Ja, auch Werbeverträge, die ich habe. Ich stehe vor der Kamera, egal ob ich jetzt mein Kamerateam dabei habe oder nicht und die den Schnitt machen, die Grafik was arbeitet, Produktdesign und so weiter. Aber es ist halt nach wie vor so, dass jedes Produkt, was aus meinem Repertoire, aus meinem Shop kommt, ist von mir entwickelt, getestet, abgesegnet, Produktbeschreibung, Produktfotos. Auch wenn ich die Fotos nicht schieße und vielleicht auch mal sage, du Daniela, kannst du mal kurz den Kuchen backen für die Backform? Trotzdem dekoriere ich den aus und setz halt meine Unterschrift drunter und sage, so können wir es freigeben. Ich kann mittlerweile Gott sei Dank viel abgeben und loslassen und meinem Team die Verantwortung übergeben und sagen, ich vertraue euch. Und selbst wenn es mal nicht 100% ist, wie ich es vielleicht gemacht hätte, aber es ist ja auch Sallys Welt und Sallys Team, aber trotzdem stehe ich vor der Kamera, ich mache Termine, ich muss live auftreten und das ist schon ein enormer Druck. Wobei ich so die letzten Wochen, und es war jetzt gerade so, deswegen ist es schön, dass wir den Podcast jetzt haben, weil so die letzten Wochen mir den Druck rausgenommen habe und gesagt habe, eigentlich kann ich auch mal Dinge abgeben, wo ich früher gedacht hätte, kann ich nicht. Ich bin dazu perfektionistisch und diesen Perfektionismus habe ich gelernt abzulegen.
Live auftreten musst du noch selber?
Das muss ich noch selber.
Die Videos kann eigentlich ab vielleicht Dezember diesen Jahres die KI übernehmen.
Oh Gott.
Streng genommen.
Streng genommen.
Vielleicht wahrscheinlich jetzt schon, aber.
Wir hatten jetzt zum Beispiel, ich habe im Januar beschlossen, wisst ihr was, Leute, ich mache ein Kinderbackbuch und habe halt so im Januar, ja, also welcher normale Mensch macht sowas? Vor allem dachte ich so, vor der Tour wird es noch fertig, wir schicken es an Verlag, die drucken das dann und ich war so richtig hyped und aufgedreht. Und dann habe ich in einer Woche 45 Rezepte entwickelt, gebacken, mein Team fotografiert, Rezepte geschrieben.
Kinder vernachlässigt darüber?
Nein, die waren mit dabei. Aber ich habe dann noch den genialen Einfall gehabt. Oh mein Gott, ich mache noch Rezeptvideos dazu, Anleitungsvideos für jedes einzelne Rezept. So, jetzt kam Worst Case. Ich habe 8 Rezepte gedreht und dann wurde ich richtig krank. Und der Zeitdruck war da und ich lag im Bett. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben 7 Tage lang Fieber. Ich war noch nie so krank wie jetzt. Jetzt hat es gerade jeden erwischt. Ne? Dann hatte ich Magen-Darm, dann hatte ich Schnupfen, dann Husten, es war jeden Tag im Wechsel, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht essen, ich war fix und fertig und dann hatte ich habe geweint, ich habe gesagt, Gott, wie kriege ich das jetzt hin, die Rezeptvideos und wie mache ich das, die Anleitungen und mein Team, so, oh Gott, die sind so lösungsorientiert, dann haben sie gesagt, Sally, jetzt hast du 8 Videos gemacht, lass doch die anderen 8 Videos den Tolga und die Daniela machen, es steht doch nur auf dem Buch Videoanleitung, ja. Das nimmt dir den Druck und wir backen es nach. Und irgendwann, wenn du Lust hast und Zeit hast, das zu machen, dann tauschen wir die Videos aus. Ja. Und dann saß ich da und habe gedacht, Gott, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Das hat den Druck so rausgenommen. Dann habe ich gesagt, ich gebe das ab, ihr dürft es machen. Und die waren so happy alle, weißt du, so zu sagen, wir packen das jetzt. Und so toll das Team, dieser Zusammenhalt. Und es hat so viel in mir bewirkt. Ich wurde dann auch gesund wieder und dann habe ich, und dann war ich, dann in dem Moment habe ich auch die Angst vor der Tour verloren, weil ich hatte die letzten Wochen richtig Panik. Ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich hatte halt auch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und plötzlich war der Kopf frei, der Druck war weg. Dann habe ich gesagt, dann fehlt halt mal ein Sonntagsvideo, ist doch auch egal. Dann kommt halt den Sonntag nichts online. Wir haben so viele Reels und Videos. Man kann das, also ich habe so viel Material.
Eigentlich hast du gar keinen Druck.
Ich habe gar keinen Druck.
Also streng genommen.
Ich habe ihn mir nur gemacht.
So wie es läuft, hast du wirklich gar keinen Druck.
Nee.
Und wie war es aber in der Zeit, als du vielleicht nicht hundertprozentig, also fit warst, in der Zeit, als Trennung zum Beispiel war, ganz schwere Zeit, natürlich für jeden. Du musstest aber funktionieren. Mhm. Wie schwer ist es dir gefallen, da zu funktionieren?
Das war für mich echt hart, weil ich meine, so eine Trennung kommt ja nicht von heute auf morgen, auch wenn es andere anders behaupten. Aber das
ach, so
war
wie
ja,
dein Mann.
zum Beispiel.
Wie dein Ex-Mann.
Das war ja ein jahrelanger Kampf, den ich schon intern geführt habe. Also ich habe wirklich gekämpft und ich bin jemand, weißt du, ich habe damals mit 19 geheiratet und für mich war die Ehe, es ist was Heiliges und dann verspricht man sich ja auch so ein Leben lang und dann hast du Kinder und das war meine Wunschvorstellung, dass alles klappt und funktioniert und ich will eine super Ehefrau sein und tolle Mama und dann habe ich das Geschäft noch und ich finde, ich habe das auch echt gut unter einen Hut bekommen, also ja, so ein Unternehmen aufbauen und trotzdem immer für die Kinder da zu sein, immer für den Mann da zu sein. Das Einzige, was ich vernachlässigt habe, war ich selber. Meine Freizeit, meine Freiheit, mich als Frau. Ich habe die letzten 16 Jahre habe ich für mich alleine nichts gemacht.
Deine Freizeit waren ja aber auch natürlich die Videos.
Genau,
und das
war's halt. Mein Hobby konnte ich ausleben. Ich konnte so meine Kreativität ausleben. Nur ich, die Saliha, die kam zu kurz. Aber das war jetzt auch nicht der Auslöser dann für Trennung. Da gab es andere Gründe. Aber ich habe gekämpft dafür. Und es war so eine harte Zeit, 2-3 Jahre hinter den Kulissen. Es war so schlimm. Und ich meine, natürlich trage ich das nicht nach außen. Ja, wer geht bitte vor die Kamera und ins Internet? Und ich meine, meine Plattform ist Sallys Welt. In Sallys Welt gibt's Kuchen und Torten und Backen und Tipps zum Putzen.
Und die Farbe rosa vor allem.
So, und dann, klar, sagst du mal, mir geht's heute nicht so gut und oh, läuft nicht, bin unmotiviert. Aber du stellst dich ja auch nicht hin und sagst, mein Gott, ich habe gerade übel Eheprobleme. Ja, der Laden muss ja trotzdem laufen. Wer macht das denn? Klar. Weil das wurde mir echt so ein bisschen negativ ausgelegt. So, ja, dann hat die uns aber eine Scheinwelt vorgelebt. Nee, habe ich nicht. Ich habe einfach nur nicht alles erzählt, weil in meiner Sallys Welt hat alles funktioniert. Mit meinen Kindern war alles super. Ich war mit mir happy. Die Ehe hat halt einfach nicht funktioniert. Aber warum soll ich das nach außen tragen? Was hat das auf meiner Plattform zu suchen?
Aber das würde auch eigentlich kein normaler Mensch würde
das
würde
ja keiner
verlangen.
Machen, ja. Also auch wenn du zur Arbeit gehst, du bist irgendwie in einem Bürojob, da stellst du dich ja auch nicht hin und sagst zu deinen Kollegen, Ja, ich habe gerade Eheprobleme. Das macht doch kein Mensch.
Also, aber dich hat's Kraft gekostet?
Mich hat's auch. Übel Kraft gekostet und mich hat meine Welt aufrechterhalten. Ich muss sagen, Sallys Welt, Community, Kinder, Freunde, mein Team, mein Umfeld, die haben mich eigentlich gerettet, weil alles in meiner Welt intern zusammengebrochen ist. Meine ganze Wertvorstellung von Ehe, Familie, Kinder, Zukunft, Existenzängste, ich hatte alles, ich hatte so Angst. Aber ich konnte jeden Tag, und das war echt ein Wunder oder vielleicht die Kraft, die in mir steckte, ich konnte jeden Tag aufstehen, die privaten Probleme privat sein lassen, mir die Tränen aus dem Gesicht wischen, und es war jeden Tag so, vor die Kamera treten, und ich war vor der Kamera glücklich. Es war nicht gespielt, weil ich liebe das zu kochen, ich liebe es zu backen, ich liebe Rezepte, ich liebe meine Community. Oh mein Gott, ich habe in der Zeit eine eigene Küchenmaschine entwickelt. Ich habe Projekte gestartet. Welcher normale Mensch macht es? Aber meine Welt hat mich gerettet. Und irgendwann war halt der Punkt, der Druck war zu groß. Irgendwann musste halt die Bombe platzen, ja. Irgendwann musste ich sagen, Leute, hier, Trennung, und dann hat es vielleicht kaltblütig gewirkt, weil es so neutral, objektiv verfasst war. Aber ich lasse doch nichts Negatives über meine Kinder, über meine Familie kommen. Ist doch klar, dass ich ein neutrales Statement auspacke und sage, hier, kurze Information.
Natürlich.
Und danach ging es ja einfach reibungslos weiter. Dabei ist intern so viel passiert, aber wieso soll ich das nach außen tragen? Ich musste in der Zeit, und das weiß ich, ich habe Verantwortung, ich musste professionell bleiben. Und ich habe in den letzten 13 Jahren in der Öffentlichkeit immer professionell reagiert. Und ich hatte auch da schon, ja, mein Opa starb irgendwann, privat gab es Probleme, es sind Kinder von uns gegangen, die Krebs hatten, die ich gut kannte und die ich liebte. Aber ich kann das nicht alles nach außen tragen. Ich muss professionell bleiben und ich muss das trennen, egal wie schlimm es ist. Die ganze Pandemiezeit, weißt du, was für ein Druck das war für uns intern. Ich musste mein Team durchfüttern und hab das auch gemacht, und dann muss man professionell sein. Das ist Unternehmertum.
So ein Job ist dann auch eine gelungene Abwechslung, und die kann auch ablenken und man kommt dann ein bisschen über die Zeit. Ja. In Frankreich, da gibt es ja ein Baguette-Gesetz. Ne? Oh. Baguette darf nur 4 Zutaten haben. Mhm. Also Mehl, Wasser,
Salz, Hefe.
Genau so. Mhm. Das ist das Baguette-Gesetz in Frankreich. Was ist das Sally-Gesetz?
Das Sally-Gesetz ist Wertschätzung, Toleranz, Offenheit, Ehrlichkeit, Leidenschaft und das innere Kind nicht verlieren. Albernheit. Wenn man das geschafft hat, bleibt man glücklich in seinem Leben. Ja, und man darf sich einfach nie zu ernst nehmen. Man muss mit Humor durch die Welt gehen. Und ich glaube, das wird man auf der Tour auch sehen, dass ich so gern über mich lache, mich zum Affen mache. Ich mache das auch im Geschäft immer. Ich mache mich da zum Affen. Ich habe da auch so eine Kostümkiste. Die packe ich dann aus, wenn es so, ja, auch ich habe mal keine Energie und Motivation, und dann denke ich so, oh, heute ist der Wurm drin. Pack mal kurz ABBA-Playlist aus, die Perücke, die, ich habe so eine blonde Perücke mit Locken, ich erkenne mich selber im Spiegel nicht, wenn ich die aufhab. Dann sing und tanze ich da durch die Küche und alle lachen sich kaputt, aber ich finde, so muss man auch durchs Leben gehen. Man muss sich auch mal nicht so ernst nehmen.
Immer wieder ABBA.
Immer wieder. Immer wieder, das ist, ich sag's dir, das ist Lebensmotto ABBA. Ich war noch nicht in London, ich muss unbedingt, ich will dieses Jahr unbedingt noch hin zum Konzert.
Ich war auch noch nicht in der Show. Ich war auch noch nicht.
Ich bin wir zwei sollten großer, gemeinsam gehen.
Das machen wir. Ich bin immer großer ABBA-Fan gewesen, schon seit meiner Kindheit. Ja. Ich habe diese Show, ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass es nicht so toll ist, wie ich es erwarte.
Ja, da habe ich auch Angst davor, weil ich denke, ich habe so eine Erwartung jetzt. Ja. Oh, und dann denke ich so, oh mein Gott.
Deswegen.
Ah ja. Ach, was sind das für Kostüme, die Frisuren, und ich würde so gern so jeden Tag rumlaufen.
Immer wieder ABBA und ab und zu eine Motivtorte.
Ja.
Was ist die nächste Motivtorte, die du machst?
Minecraft.
Eine Minecraft?
Ja, okay. Community-Wunsch. Oh. Und meine Tochter hat sich heute Morgen so Tokabuka, da gibt es so ein Spiel. Die Ella, die darf ein bisschen iPad spielen, und dann ist es so eine richtig süße Online-Welt, wo man sich Kinderzimmer gestalten kann und Törtchen und Kostüme. Und das sind so süße Figuren, also mache ich wahrscheinlich sowas noch.
Sally, wir hören mal auf, damit du das nächste Video machen kannst.
Es war mir eine Freude, wir könnten noch stundenlang weiter erzählen.
Ich weiß, wem sagst du das? Aber ich spreche hier mit einer Frau, die ist erfolgreiche Unternehmerin und sehr viel beschäftigt.
Die muss gleich
und die
wieder.
Hat ihren nächsten Termin in 15 Minuten.
Genau, genau.
Wo müsst ihr hin?
In Silicon Valley.
So,
Content produzieren, ja. Heute gibt es Zitronenhähnchen und eingelegte Oliven, ein bisschen Messe, Vorspeisen. Muss ja wieder kochen für die Kinder heute Abend.
Danke dir für die
danke auch.
Schöne Begegnung.
Dankeschön.
Und danke dir für heute.
Danke auch.
mit Thies.
Das war Sally. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich stehe in einem Weinberg in Martinsthal bei Eltville.
Auf einem Schneefeld an der Kreuzalm in Garmisch-Partenkirchen.
Hier über dem Tempelhofer Feld mitten in Berlin.
Im Morgengrauen auf einem Schlachthof am Niederrhein.
Wir sind vor Ort. Dort, wo Probleme auftauchen.
Hier sind Giftstoffe drin, Arsen, Cadmium, all die Stoffe, die aus der Aluminiumproduktion zurückbleiben.
Dort, wo Lösungen gesucht werden.
Pflegemangel muss anders angegangen werden.
Sind unsere Reporterinnen und Reporter überall in Deutschland und hören zu.
Dass wir ja wirklich echte Friedensarbeit machen mit den jungen Leuten. Und die, die hier sind, die werden nicht untereinander schießen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage ist das neue Reportageformat von BR24, HR Info, MDR Aktuell, NDR Info, RBB24, Inforadio, SWR Aktuell und WDR 5.
Mit dem Rollstuhl spätabends in Baden-Baden in den ICE steigen bedeutet, Servicepersonal ist nicht mehr da.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Was sich in der Region ereignet und was uns als Gesellschaft betrifft. Kreuz und quer durch die Republik und immer nah dran.
Wie viele Kühe haben Sie hier ungefähr?
Also wir brauchen uns, glaube ich, jetzt nicht siezen. Hier im Dorf duzt man sich.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage gibt's immer am Mittwoch neu in der ARD-Audiothek.